Also, wie geht's dir denn mit dem Hören auf Gott? Kannst du mal einen Moment nachdenken darüber? Mir geht's so, dass ich so Situationen in meinem Leben kenne, wo Gott sehr, sehr deutlich geredet hat. Da denke ich an meine Berufung, Pastor zu werden, Theologie zu studieren. Da denke ich an manche Situationen, wo es darum ging, den Ort zu wechseln oder so, wo ganz klar war, was Gott will, wo ich fast Stimme Gottes live gehört habe. Aber, und das ist auch die Wahrheit, ich kann mich nicht erinnern, dass es diese Situation jede Woche gibt, dass Gott so ganz direkt redet und man denkt, so ist es. Ich kenne es genauso, dass es manchmal so ist, dass ich Zeit brauche, Gott zu hören, dass es mir schwer fällt. Und ich kenne es auch, dass ich mir wünsche, dass Gott redet. Und mir wünsche und mir wünsche und mir wünsche und das Gefühl habe, es passiert nichts. Dass ich dort sitze und zu Gott rede, mit ihm spreche und das Gefühl habe, dass meine Sehnsucht gegen die Decke läuft und da nichts passiert. Ich kenne beides. Wir sehnen uns danach, Gott zu hören, Gott wahrzunehmen, seine Stimme wahrzunehmen. Letztens sagte jemand zu mir, wenn ich Gott doch endlich mal richtig hören könnte, dann könnte ich glauben, dass es ihn gibt. Dann wäre ich wirklich überzeugt. Gottes Stimme zu hören, danach sehnen wir uns. Und auch die Bibel redet davon, dass Gott redet und dass wir hören können. Sie redet davon, dass wir Menschen ihn hören wollen, dass Menschen Gott verstehen wollen und dass es die Erfahrung gibt, dass es gelingt und dass es die Erfahrung gibt, dass es nicht gelingt, dass es schwer fällt. Da ist so eine Spannung, so ein Ungleichgewicht, habe ich das Gefühl, zwischen dem Reden Gottes und dem Hören. Das ist spürbar. Deswegen gibt es nicht wenige Worte in der Bibel, wo Gott sagt, meistens durch die Propheten, macht eure Ohren auf und hört mir zu. Ich will reden. Warum will Gott, dass wir hören? Will er uns kontrollieren? Will er Recht haben? Will er uns irgendwie lenken in eine bestimmte Richtung? Nein, das ist nicht der Grund. Das ist nicht der Grund, warum Gott redet und warum wir auf ihn hören sollen. Es ist immer derselbe Grund, warum er das tut. Er will, dass Menschen Leben finden. Er will, dass Menschen zum Leben kommen. Er will, dass sich Leben verändert, dass Leben gelingt. Da geht es nicht um Wissen, um Verstehen, um rein intellektuell etwas. Da geht es viel tiefer. Da geht es um unser Leben. Der Text, den wir vorhin gehört haben, ich finde das ja einen fantastischen Text aus dem Jesaja-Buch. Könnt ihr euch das vorstellen, dass die Bäume in die Hände klatschen und so richtig tanzen und so Party machen oder so? Schöne Bilder, die dort beschrieben werden für das, was Gott tun kann und was er tun will. Und dieser Text, er redet darüber, wie Gott das tut und wie wir das wahrnehmen können. Wichtig ist immer bei so alten Worten aus dem Propheten Jesaja, das sind ja im Alten Testament, uns bewusst zu machen, für wen ist dieser Text denn eigentlich geschrieben. Der geht ja nicht zuerst an uns heute, auch wenn es schöne Worte sind. Sondern er hat in der Regel eine ganz andere erste Zuhörerschaft. Und diese Worte, sie sind an Menschen der damaligen Zeit gesagt, die in einer bestimmten Situation waren. Ihr habt vielleicht noch im Ohr, dass dieser Text beginnt mit dem, dass der Übeltäter ablassen soll von den falschen Wegen und dass bei Gott viel Vergebung ist. Im Hintergrund ist die Situation, dass die Israeliten im Exil in Babylon sind. Das ist der Hintergrund dieses ganzen Jesaja-Buches. In der zweiten oder dritten Generation sind sie dort. Sie sind dorthin gekommen, weil sie, wie kann man sagen, so unheilige Allianzen geschmiedet haben mit den Nachbarvölkern. Dass sie versucht haben, so verschiedene Deals zu machen mit den Assyrern und dann auch mit den Babyloniern. Ein Deal, dass sie die Israeliten in Ruhe lassen, dass sie ihr Land behalten können, dass sie ja in Frieden dort, in Anführungsstrichen, im Frieden leben können. Bei den Assyrern hat das noch eine Zeit lang funktioniert. Sie haben sie in Ruhe gelassen. Aber bei den Babyloniern, die später kamen, war das dann nicht mehr der Fall. Sie haben Israel überrannt, kann man sagen. Die Stadtmauer zerstört, die Stadt zerstört, Jerusalem. Und haben die Oberschicht ins Exil nach Babylon verschleppt. Dort konnten sie leben, sie konnten dort auch gut leben. Es ging ihnen dort nicht schlecht, aber was ihnen fehlte, war ihre Identität, ihr Ort, ihr Zuhause. Dort, wo der Tempel Gottes war, wo sie Gott begegnen konnten, das hatten sie nicht mehr. Und all das wird im Buch Jesaja und in anderen Büchern im Alten Testament darauf zurückgeführt, dass das Strafe Gottes ist, was da passiert ist. Dass ihnen das so gegangen ist, weil sie ungehorsam waren Gott gegenüber. Deswegen ist vom Übeltäter die Rede in unserem Text. Und jetzt sitzen sie dort in Babylon schon lange. Und die Hoffnung ist dahin, dass sich was verändern wird. Zweite oder dritte Generation schon, habe ich gesagt. Das ist eine Menge an Jahren schon. Und jetzt redet Gott. Und in diesem zweiten Teil des Jesaja-Buches, aus dem wir den Text vorhin schon gehört haben, der nennt sich Trostbuch, wird er genannt. Er beginnt mit Tröstet, tröstet mein Volk, was dort in Babylon an den Wassern sitzt und weint, redet der Prophet. Und aus diesem Abschnitt und in diese Situation hinein redet Jesaja. Und das ist der Hintergrund dieses Textes, mit dem wir uns heute ein bisschen auseinandersetzen. Denn diese Worte, die haben die Menschen damals zuerst gehört. Und sie gehen weiter und haben dann auch Bedeutung für uns. Wie redet Gott? Wenn Gott redet, dann bietet er Versöhnung an. Das ist mein erster Punkt. Gott ist keiner, der nachtragend ist. Gott ist keiner, der weiter auf sein Volk sauer ist. Gott ist keiner, der sein Volk dort allein in Babylon sitzen lässt, auch wenn sie das erstmal so gefühlt haben und das Gefühl haben, wir sind ganz allein. Er schickt seinen Propheten Jesaja, der in seinem Auftrag diese Worte, die wir gehört haben, diesen Menschen im Exil bringt. Er hätte ihnen ja sagen können, nun, liebe Leute, ihr habt euch das ja selber gewählt. Seid ja selber schuld, dass ihr dort sitzt. Jetzt löffelt doch die Suppe mal selber aus, die ihr euch eingebrockt habt. Aber das tut er nicht. Er hätte auch noch eine Strafe obendrauf setzen können. Weil ihr so halbstarrig und ungehorsam seid, jetzt bleibt er noch mal 40 Jahre extra in Babylon. Auch das macht er nicht. Er hätte sie auch sich einfach selbst überlassen können. Auch das tut Gott nicht. Gott redet weiter durch seinen Propheten. Und die Worte, die er redet, das sind Trostworte. Worte, die aufbauen. Worte der Versöhnung, Gnadenworte, liebevolle Worte. Gott ist keiner, der vernichten will. Keiner, der noch einen oben drauf setzt, der noch einmal nachtritt, wenn wir am Boden sind. Gott ist einer, der tröstet, der weiterredet, der da bleibt, der nicht beiseite schiebt, was gewesen ist. Es ist von Schuld die Rede und von dem Übeltäter, der davon ablassen soll, von dem Gottlosen. Da wird angedeutet, dass das Volk Gottes ihn verlassen hat. Das wird nicht weggeschoben, es wird nicht zugedeckt, es wird benannt, es wird beim Namen genannt, aber dann redet Gott weiter und er bleibt nicht dabei stehen, sondern er bietet Versöhnung an, er tröstet. Dann heißt es, und bekehre dich und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung, in diesem Teilvers. Was für eine Aussage, habe ich gedacht. Da ist kein Gericht, da ist keine Strafe, da ist Erbarmen, da ist Vergebung. Wenn Gott redet zu seinen Menschen, dann ist das immer das Erste, was er rüberbringen will. Es gibt einen Weg, es gibt einen Ausweg, es geht weiter. Es ist neues Leben möglich. Dann haut er nicht drauf, sondern bietet Vergebung an. Und so ist es nicht nur damals bei den Menschen gewesen, so ist es bis heute. So gilt es dir und so gilt es mir. Prophetische Worte sind Worte, die in die Zeit damals gesprochen sind, aber die bis heute etwas über die Zeit hinweg deutlich machen davon, wer Gott ist und wie Gott auch mit uns, mit dir und mit mir umgeht. Egal, was ich oder was du rumschleppst, egal, was gewesen ist, dieser Gott ist ein Gott der Vergebung. Seine Worte sind Worte der Versöhnung, die er dir anbietet. Manchmal ist es ja so wie in diesem Bild. Ich habe dieses Bild gewählt, das sind so eine Menge Steine. Manchmal ist es so, dass wir so einen Rucksack dabei haben und eine Menge dieser Steine mit uns rumschleppen und das eine Last ist. Habt ihr das schon mal gemacht, einen Rucksack voller Steine durch die Gegend getragen? Ich hätte fast gesagt, dann probiert es mal, aber dann gibt es die Verspannung und am Ende ruft der Arzt bei mir an. Was hast du in der Predigt erzählt, wenn alle so verspannt sind? Wir haben das mal gemacht auf einer Teenie-Freizeit, wo wir den Teens deutlich machen wollten, wie schwer Schuld etwas ist, was einen niederdrücken kann. Wir haben ihnen keinen ganzen Rucksack Steine gegeben, sondern es war so ein kleiner mit dem Loch drin, früh morgens, den konnte man sich um den Hals hängen. Und dann war die Idee, dass man den Tag über mal trägt. So bei allen Aktivitäten. Und ihr wisst, Teenie-Freizeit, da ist immer Action, da ist Bewegung, da ist viel los. Was glaubt ihr, was passiert ist am Abend, als wir das dann zum Thema gemacht haben? Habt ihr eine Idee? Was könnte die Erfahrung gewesen sein? Bitte?
Blaue Flecken.
Blaue Flecken, ja, klar, weil der ja hin und her wedelt, das gab's, genau.
Lästig.
Bitte?
Lästig.
Es war lästig, war im Weg, hat gestört. All das, was ihr sagt, das haben manche auch gemacht, die Erfahrung. Und es haben auch Teens gesagt, am Anfang habe ich gedacht, dass dieser kleine Stein, das ist ja nichts, das ist ja kein Gewicht. Aber wenn ich den ganzen Tag trage, dann merke ich, dass es hier Abdrücke gibt, dass es doch ein Gewicht ist. Der war jetzt nicht schwer, dass er nach Boden, in den Boden gezogen hat, aber es war spürbar. So ist es manchmal in unserem Leben, dass wir Dinge mit uns rumtragen, wie so Steine. Und die große Frage ist, wie wir damit umgehen, wie es weitergehen kann. Und hier ist ein Gott, der sagt, es ist Vergebung, es ist Versöhnung da. Wie geht das, dass du dieses Angebot neu hören kannst für dich, heute Morgen vielleicht, dass Gott dir das zuspricht in dein Leben hinein? Da ist Vergebung. Und manchmal ist es so, dass wir das nicht hören können, nicht wahrnehmen können. Manch einer sagt, ach, das ist so schwer, das ist unmöglich, dass Gott mir vergibt, mir. Da ist so vieles in meinem Leben, was schiefgelaufen ist. Manchmal scheint uns Gott auch so weit weg zu sein. Wie kann es sein, dass dieser Gott vergibt, dass er neu anfängt? Und vielleicht ist es für dich, gerade wenn du dich darin wiederfindest, heute Morgen die Botschaft zu hören, es ist so, dass Gott dir Versöhnung anbietet. Es ist so, dass Gott dir Vergebung anbietet. Es ist so, dass Gott Veränderungen für dein Leben mitbringt und Neues schaffen will. Manchmal scheint uns Gott so weit weg. Manchmal ist es nur so, dass wir uns umdrehen müssen, um ihn wahrzunehmen und wir merken, so weit weg ist er gar nicht. Er ist da. So wie bei diesen Menschen im Exil, wo sie dachten, er ist weit weg. Eigentlich war er ganz nah. Und so ist es bei uns doch manchmal auch. Rumdrehen und ihn entdecken. Gott ist einer, der mit uns geht und der weitergeht. Und der nichts davon zurücknimmt, was er einmal gesagt hat. Sein Menschen damals, sein Volk nicht. Der Bund mit ihm gilt und uns heute auch nicht. Dass er sagt, ich will mit dir Leben gestalten. Ich will mit dir unterwegs sein. Gottes Zusagen und sein Bund gilt. Er nimmt nichts davon zurück. Für die Menschen damals nicht und für uns heute nicht. Er gilt, auch wenn wir falsche Bündnisse gewählt haben, so wie die Israeliten damals. Er gilt, Gott bleibt bei dir und er fängt neu mit dir an. Mein zweiter Gedanke heute Morgen, wie das ist, wenn Gott redet. Gottes Reden bedeutet, dass du zu ihm gerufen wirst und aufgebaut wirst. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Man kann im Hebräischen diesen Begriff, der dabei Wege steht, Luther hat es mit Wege übersetzt, auch mit Möglichkeiten übersetzen. Die hebräische Sprache hat oft eine Vielfalt von Bedeutungen für ein Wort. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Möglichkeiten sind nicht eure Möglichkeiten. Ja klar, denken wir, wissen wir doch. muss er ihnen doch jetzt auch nochmal deutlich sagen, dass ihre Wege falsch waren, oder? Also doch nachtreten. Wissen wir doch, dass er viel höher steht, dass er viel weiter sieht. Und dass er längst schon gecheckt hat, dass der Weg falsch war. So ein Bild, was da manchmal in uns hochsteigt von Gott, dass Gott doch derjenige ist, der von oben drauf schaut und alles bewertet und beurteilt, was passiert. Und vielleicht den Kopf schüttelt und ständig in Frage stellt, wie wir denken, wie wir leben. Aber das ist gar nicht gemeint, was hier steht. Was denkt man in so einer Situation, in der die Menschen damals waren? Enttäuschung, desillusioniert, Hoffnungslosigkeit. Was haben sie wohl gedacht? Vielleicht so ein Gedanken, der sagt, aus uns wird sowieso nichts mehr. Hat sich erledigt. Wir sind ausgeliefert. Gott hat uns verlassen. Vielleicht haben sie so gedacht. Vielleicht kennen wir solche und ähnliche Gedanken für uns heute manchmal auch. Die Gemeinde, die kommt sowieso auf keinen grünen Zweig mehr. Da kannst du dich abmühen, wie du willst, lieber Pastor, habe ich mal gehört von jemandem in der Gemeinde, langes Gemeindemitglied. Das ist alles hoffnungslos, was du da versuchst. Oder andere, die sagen, ich muss mich nur mehr anstrengen, dann wird das schon. Oder ich muss mich damit arrangieren, dass ich gar nicht weiß, wie es weitergeht. Das wird sich auch nicht verändern. Oder andere sagen, wir sind ja selber schuld, das haben die Israeliten damals vielleicht auch gedacht. Hätten wir uns doch mal nicht mit den Assyrern und Babyloniern so eingelassen. Aber Gott ist der, der diese Gedanken nicht mitdenken will und nicht mitdenkt. Gott ist der, der andere Gedanken denkt, der andere Möglichkeiten in Betracht zieht. Der uns sagt, euer Bild von euch ist nicht mein Bild, was ich von euch habe. Das, was ihr festgelegt habt über euer Leben, das ist nicht die Festlegung, die ich habe, wenn ich auf euer Leben schaue. Unsere Gedanken sagen uns manchmal, wir löffeln die Suppe schon selber aus, die wir uns eingebrockt haben. Aber Gott sagt, ich denke anders darüber. Ich reiche dir die Hand. Lass uns gemeinsam gucken, wie wir Möglichkeiten entdecken, die ich schon lange sehe für dein Leben. Wir machen das gemeinsam. Wie oft sind unsere Gedanken so, dass sie so kreiseln, wie so ein Kreisel, sich um uns selber drehen und wir entdecken, wir kommen da gar nicht raus aus diesen Gedanken. Ich hätte doch viel mehr, ich müsste doch noch. Und diesen Kreisel, den will Gott durchbrechen. Den will er durchbrechen. Er spricht mit seinem Wort in diese Gedankenkreisel hinein und sagt, meine Gedanken sind höher. Ich sehe über die Mauern und Festlegungen hinweg, die ihr habt, die du hast in deinem Leben. Ich sehe über die Berge hinaus, die sich hoch vor dir auftürmen und über die du nicht hinwegkommst. Ich sehe deine Sehnsucht nach Glück, nach Liebe. Ich sehe dich. Und du bist nicht das, was du glaubst zu sein, sondern du bist viel, viel mehr, weil ich in dir ganz viel Potenzial sehe. Ganz viel sehe, was werden kann und was da ist und angelegt ist. Ich sehe nicht zuerst die Fehler, nicht zuerst das Scheitern, nicht zuerst die Schuld. Nein, ich sehe den Menschen, der geschaffen ist und der geliebt ist, so wie er ist. Mit Gottes Augen sehe ich ihn. Er sieht deine Möglichkeiten, dein Potenzial, was er in dich hineingelegt hat. Und er sieht, was Gottes Liebe in deinem Leben bewirken kann und bewirken will, was sich verändern kann durch sein Reden. Gott ist einer, der, wenn er redet, sich zu uns ruft und nicht um uns klein zu machen, sondern um uns aufzubauen, um uns seine Liebe zu zeigen, um uns zu fördern, um uns neue Möglichkeiten zu zeigen. Die Frage ist, vertrauen wir ihm? Trauen wir ihm das zu? Glauben wir ihm das? Lassen wir das zu? Traust du ihm zu, dass er das machen kann? Traust du ihm zu, dass er noch längst nicht fertig ist mit deinem Leben? vertraust du ihm. Und dann kommen wir zu den Bäumen, wenn das hier weitergeht, die in die Hände klatschen. Gottes Reden entfaltet Wirkung. Du kannst dich darauf verlassen. Und was für eine Wirkung das ist, die wir da gehört haben. Da wird etwas lebendig. Da verändert sich etwas. Denn wenn Gott redet, dann geschieht es. Dann wird es belebt. Gott meint das so, wie er es sagt. Und es geschieht, wie er es gesagt hat. Unsere Worte bewirken manchmal ja gar nichts. Manchmal bewirken sie auch das Gegenteil von dem, was sie bewirken sollen. Das kennt ihr vielleicht auch. Hat man sich so richtig angestrengt und wird nur missverstanden. Manchmal denken wir auch nur, dass unsere Worte etwas bewirken. Aber bei Gott ist das anders. Wenn er redet, dann sind das keine leeren Worte, kein Gequatscher, kein Gesabbel, sondern Kraft, Bewegung. Wenn Gott redet, dann kommt etwas in Gang, dann wird neues Leben geschafft. Dann bewirkt es etwas. Es tut, wozu ich es ausgesendet habe. Und jetzt gibt Gott seinem Volk ein Bild dafür. Ein Bild dafür, dass es begreiflich machen soll, was sein Wort bewirkt, was es wirken möchte. Er spricht von Regen und Schnee, der vom Himmel kommt und nicht zurückkehrt. Gottes Wort, das nicht leer zurückkehrt, dass es schafft, wozu es gesprochen ist. Es braucht Zeit dazu. Gottes Volk hätte es ja manchmal vielleicht schneller gern gehabt, dass was passiert. Und ich kenne das auch, dass es Zeit braucht. Dass ich manchmal so ungeduldig bin innerlich und denke, Gott, jetzt musst du doch endlich mal was tun. Und dann habe ich schon 5 Ideen, wie Gott das tun könnte, so ganz konkret. Manchmal braucht es Zeit und es ist ein Prozess, den Gott in uns anfängt. Und dann wird es sichtbar, vielleicht ganz klein und so anders, als ich es mir vorgestellt habe. Und es wächst. Und dann stehe ich vielleicht im Regen. Ich habe euch so ein Bild von dem Regen mitgebracht. Das sieht noch ganz schön aus, wenn der so da unten drunter plätschert und das Grün und es wächst und gedeiht. Manchmal steht man auch im Regen und ist alles andere als schön. Dann wird man so richtig nass und es plappert runter. Ganz gut, wenn man sein Auto beim Einkaufen in die Nähe vom Eingang gestellt hat. So ging es mir letztens, dann war ich kräftig nass. Manchmal stehen wir so im Regen. Und es fühlt sich gerade nicht so an, dass sich etwas bewegt mittendrin, vielleicht sogar im Sturm. Das haben die Israeliten auch erlebt, mit Sicherheit. Der Weg, den sie vor sich hatten, der war ungefähr 1000 Kilometer lang, als sie dann zurück durften. Mit dem Edikt des Kaisers Kyros, was es ihnen ermöglicht hat, aus Babylon zurückzukommen. Ein Weg zu Fuß, zurück in die Heimat. Und da war mit Sicherheit nicht alles wunderbar und fröhlich. Und die Reise war auch alles andere als unbeschwert. Da gab es Streit, da gab es Unzufriedenheit, da gab es Gefahren und Nöte. Aber eins war klar, diese Zusage Gottes, dass er Neues schafft, dass er tröstet und dass er neu beginnt, das gilt. Das hält er. Und was kann ich machen, wenn ich im Regen stehe? Nun, ich da auf meinem Einkaufsparkplatz, ehrlich gesagt, ich habe mich erstmal kräftig geärgert, weil ich meinen Regenschirm zu Hause gelassen hatte. Das kann ich machen. Ich kann mich richtig ärgern, wenn ich im Regen stehe im Leben. Und dann sind alle schuld und Gott ist ganz schlimm und der ist ganz böse und ich so. Und mich so richtig reinsteigern. Ich kann mich auch verstecken, wenn ich im Regen stehe. Ich kann davonlaufen. Und viele tun das. Oder ich kann sagen, ich verstehe nicht, warum das jetzt so ist in meinem Leben. Es macht auch keinen Spaß. Gott, es macht keinen Spaß gerade. Aber ich vertraue dir, dass du einen guten Weg mit mir gehst, auch wenn ich es gerade nicht verstehe. Ich vertraue dir, auch wenn es gerade so herausfordernd ist und ich eigentlich mir eine andere Lösung vorgestellt hätte. Weil ich weiß, dass du Gutes machen willst in meinem Leben. Weil da, wo du redest, da verändert sich was. Und da kann ich mich drauf verlassen. Und vielleicht passt dir das Bild vom Sturm gar nicht und vom Regen hier nicht. Aber da hat der Text auch noch was anderes zu bieten, was das Gleiche deutlich macht. Es sollen Zypressen statt Dornen wachsen und Myrten statt Nesseln. Und dem Herrn soll es zum Ruhm geschehen, zum ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Das zweite Bild, was der Jesaja verwendet, um das Gleiche letztlich deutlich zu machen. Zypressen, ein ganz wertvoller Nadelbaum. Myrten, immergrüne Sträucher. Sie werden verwendet beim Laubhüttenfest. Sie stehen für Frieden und für Freude. Und die Juden, die das hörten, die wussten etwas damit anzufangen. Wenn Gott redet, kann sich etwas in dir verwandeln. Dann kann Gutes werden. Wenn Gott redet und du dich ihm zuwendest, dann verwandelt sich das Stechende und Schwierige in etwas Gutes. Dann kann aus dem Gestrüpp unseres Lebens etwas Wertvolles werden. Dann können aus Dornen sogar etwas Wertvolles werden. Und wenn wir uns ihm anvertrauen, dann sagt er uns ganz neu, uns heute Morgen, dir und mir, in Jesus Christus, dem menschgewordenen Wort Gottes, ganz neu zu. Ich bin mit dir, ich bin mit euch. Ich bin für dich da. Ich bin für dich. Ich bin wegen dir. Ich will lieber mit und für euch sterben, als nur ein Hauch eines Zweifels daran zu lassen, dass ich euch liebe. Das sagt er dir zu. Ich verbinde mich mit dir und deinem Schicksal. Es ist kein Ort so fern, als dass ich ihn nicht erreichen könnte. Kein Leid so tief, dass ich nicht mitgehe. Selbst die Gottesferne kenne ich. Und ich will mit euch gehen, ich will mit dir gehen, in die Zukunft. Und das nicht planlos, sondern voller guter Pläne. Ich will euch leiten, in die Freiheit, an diesem Tag und über alle Zeit hinaus. Und so begegnen wir heute dem Blick Gottes, diesem Blick, der uns das zuspricht. Ich bin mit dir, ich leite dich. Amen.